Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Vertrau nicht blind deinem Antivirenprogramm.
Und das erleben wir ja tatsächlich noch.
Mit Andreas Wiesler und Sandro Müller.
Datensicherung ist die Lebensversicherung eines Unternehmens.
Wir haben noch so viele Themen.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Mit ihrer Firma GoSecurity sind sie die Firewall für zig Unternehmen. Seit über 20 Jahren schon.
Bereit für ein neues Update?
Im März 2020, ihr erinnert euch ganz sicher daran, haben plötzlich viele, viele Firmen einfach mal so einen M365-Tenant aufgezogen. Sie haben Teams plötzlich gebraucht, weil Corona uns ins Homeoffice gezwungen hat. Wir haben festgestellt, dass es auch heute noch viele Konfigurationen gibt, die einfach nicht den Sicherheitsanforderungen entsprechen, die wir uns eigentlich auferlegen sollten. Und das war der Auslöser für den heutigen Podcast. Herzlich willkommen bei Angriffslustig und ich habe heute einen Experten im Bereich Microsoft 365 und Security vor allem bei mir, und zwar herzlich willkommen Michel Hennet.
Vielen Dank.
Michel, du bist seit 10 Jahren bei GoSecurity, noch nicht ganz, aber vielleicht, wenn der Podcast rauskommt, dann gerade so 10 Jahren bei GoSecurity, beschäftigst dich also seit vielen Jahren mit dem Thema Security, und zwar aktiv als Security Consultant. Mittlerweile bist du Head of Audit, also du führst das ganze Audit-Team, und du warst auch wesentlich beteiligt beim ganzen Aufbau eben unseres Cloud Audits, das größtenteils wirklich in der Microsoft Cloud, Azure Cloud, M365, was da alles zugehört, abläuft. Und heute wollen wir die Serie fortsetzen, 5 typische Fehler, und zwar 5 typische Fehler eben in solchen Microsoft 365 Umgebungen. Du bist heute Nachmittag zu mir gekommen, ich habe dich gefragt, hast du 5? Du hast gesagt,
ich habe wesentlich mehr als 5.
Du hast wesentlich mehr als 5. Wir versuchen uns, oder wir haben das so eingeschränkt und versuchen uns jetzt aber auf diese 5 zu beschränken. Beginnen aber gleich mit dem ersten, und das habe ich schon ein wenig angeteasert. Standardkonfigurationen werden einfach belassen und Features werden nicht genutzt. Was sehen wir da immer wieder?
Genau, also was wir da immer wieder sehen bei vielen Audits, eigentlich bei der Mehrzahl der Cloud Audits, die wir durchführen, ist, dass diese Tenants einfach im Sinne von weiter erstellt werden. Also wie früher bei der Active Directory Server Konfiguration. Weiter erstellen und dann die User hinzugefügt und dann, ja, das war's eigentlich.
Und dann läuft's dummerweise.
Genau, dann läuft's dummerweise.
Also dummerweise natürlich nicht, zum Glück läuft's, aber es ist natürlich so eben gemacht, damit es läuft, aber nicht, dass es unbedingt sicher läuft. Und du hast schon gesagt, in der Mehrheit der Fälle ist eigentlich erschreckend. Es werden vielleicht noch 2, 3 kleine Einstellungen gemacht, aber ich meine, wie viele Einstellungen kann man eigentlich machen bei so einer Standard-Config? Hast du da eine, sind das Hunderte? Sind das?
Also bei einem Initial-Setup, oder?
Nee, ich meine es ganz allgemein. Es ist ja eigentlich fast unbeschränkt, oder?
Ja.
Du kannst ganz viele Dinge einstellen, viele solltest du auch, und eben vieles wird nicht gemacht. Was sind denn so ganz wichtige Einstellungen? Was würdest du sagen, so die Top 3? Kann man das benennen?
Ja, sicher die Mehrfaktor-Authentifizierung. Und dort darunter auch dann die Conditional Access Policies.
Kommen wir noch drauf, was das genau so heißt.
Dann das Thema E-Mail-Sicherheit, was mit Exchange Online. Und natürlich auch das Thema SharePoint, falls im Einsatz. Und auch noch weiter die Einbindung von zum Beispiel privaten Geräten, was ja im Business-Umfeld jetzt nicht so gerade positiv auffällt.
Da kommen wir dann auch spezifisch noch darauf zu sprechen tatsächlich. Ist es ja so, viele haben zumindest Exchange Online, also keinen eigenen Exchange-Server mehr bei sich, der ist bei Microsoft. Microsoft pusht das ja auch sehr stark, dass man das so macht. Und ich habe schon auch festgestellt, als ich vor vielen, vielen Jahren selber noch Audits gemacht habe, dass eigentlich die eigenen Exchange-Server viel, wie soll ich mal sagen, liebevoller gepflegt wurden, als eben in der Cloud einfach, ja, das macht jetzt Microsoft, ist ja jetzt outgesourced, ist ja jetzt nicht mehr mein Problem. Oder auch, was ich immer wieder höre, ja, wir haben eigentlich nur Teams. Ja, dann habt ihr auch SharePoint. Nee, wir haben nur Teams.
Genau.
Das geht nicht, Michel, oder?
Nein, das ist auch ein Trugschluss eigentlich. Das hören wir wirklich sehr, sehr oft. Auch also unser Sales-Team hört das sehr, sehr oft. Sagt ja, nein, SharePoint müsst ihr nicht anschauen, wir haben nur Teams. Aber was viele nicht wissen, ist, wenn man neue Teams erstellt, im M365 wird automatisch im SharePoint eine Gruppe erstellt, ein Document-Share erstellt für diese Gruppe etc. Also das hat alles einen Zusammenhang und hat so viele Einstellungen. Es ist sehr, sehr schwierig und herausfordernd auch als Auditor, also unser Job eigentlich, da stets auf einem aktuellen Stand zu bleiben. Das ist sehr spannend auch.
Ich stelle mal eine ganz steile These auf. Du korrigierst mich, wenn du die als Quatsch empfindest. Vermutlich haben es ganz junge System Engineers oder IT-Mitarbeitende fast ein wenig einfacher, weil die mit der M365-Welt jetzt aufwachsen, weil die das von Anfang an kennenlernen, ich hoffe auch in der Schule. Und die schon lange in dieser Welt sind, die müssen das wie zusätzlich noch lernen. Du bildest ja auch noch junge Informatiker aus. Was denkst du? Ist das Quatsch, diese Aussage? Oder?
Sie haben sicher mehr Berührungspunkte mit der ganzen Thematik. Also sie fühlen, dass da im Hintergrund etwas, das alles zusammenspielt im M365 Tenant. Aber so gezielt unterrichtet wird jetzt der M365 Administration nicht direkt in der Berufsschule. Da wird noch auf das klassische AD gesetzt. Mhm. Aber ich nehme mir das da jeweils heraus und zeige Ihnen da ein bisschen die Cloud-Welt.
Also wenn jetzt Vorgesetzte von dir in diesem Bereich zuhören, er macht das gut so, lasst ihn, bitte lasst ihn. Der Fehler 1 heißt ja Features nicht nutzen. Mhm. Was für Features sind da gemeint?
Ja, also was wir bei Audits oft sehen, ist, dass Kunden haben eine gewisse Stufe von Lizenz, also zum Beispiel E5 oder E3. Das sind so Feature-Stufen, die halt unterschiedlich mehr kosten.
Also dieser Basic, Premium, Ultra Pro.
Genau, so genau. In dem Stil. Ja. Und aus Sicht des IT-Dienstleisters sind natürlich sehr gut für Sie, wenn Sie möglichst die teuerste verkaufen. Auch wenn Sie eigentlich danach gar nicht alle Features nutzen. Also das ist auch vielen nicht bekannt, was es eigentlich alles für Features gibt. Im Admin-Portal.
Man merkt dann aus irgendeinem Grund, ich brauche jetzt trotzdem E5, wegen einem Feature, da muss ich das halt machen. Und oder im gleichen Atemzug habe ich aber vielleicht noch 20 weitere oder 50 weitere Features, die wichtig wären, aber die schaue ich mir gar nicht an. So ist das gemeint, oder?
Genau.
Ja, okay. Kommen wir, wechseln mal zum, gehen mal weiter zum Fehler Nummer 2, der häufig gemacht wird. Wir haben das auch so ein bisschen versucht zusammenzufassen unter dem Begriff Zugriff. Da geht es um MFA, hatten wir schon, Mehrfaktor-Authentifizierung, sogenannte Conditional Access und das sogenannte Intune. Aber beginnen wir bei Mehrfaktor-Authentifizierung. Und ich weiß nicht, ich erlebe da so zwei Dinge. Auf der einen Seite sind, wenn man über das Thema spricht, sagen, 70-80%, ja, das ist ja klar, das braucht man, das ist wichtig, das ist basic. Aber so 20-30% haben es trotzdem nicht. Unglaublich.
Ja, also ich hätte gesagt, es sind sogar mehr, die es nicht haben.
Sogar
also
mehr.
Nicht durchgängig.
Ja.
Und da hat es verschiedene Hintergründe, nehme ich an. Und zwar einerseits sehe ich oft, dass sich die IT-Admins selber ausnehmen, aus Bequemlichkeit und weil sie es können. Und andererseits gibt es da auch noch den Hintergrund der, ich sag mal, rebellierender Mitarbeiterschaft, weil mit MFA, heißt ja Multifactor Authentification, braucht man einen zweiten Faktor. Und bei der einfachste da wäre ein Handy, sprich die Authenticator-App oder irgendeine Authenticator-App mit dem Code, den man denn eingeben muss.
6 Zahlen, die es irgendwie, ich weiß nicht, alle 20 Sekunden oder so ändern, ja.
Genau, oder halt die Push-Nachricht vom Authenticator. Mhm. Und viele Mitarbeitende sträuben sich da, das private Gerät zu nehmen, aus ja zum Teil auch verständlichen Gründen, weil sie das strikt trennen wollen. Und ja, und da wird dann halt entsprechend gar nicht weiter forciert oder es wird gar nicht umgesetzt. Und so haben halt dann alle keine MFA. Und es gibt auch Studien von Microsoft, die sagt, ja, mit MFA wären von den passierten Angriffen im letzten Jahr, die letzten 2 Jahre, ich bin gar nicht mehr sicher, wären 92,9%, irgendwie so war die Zahl, behaftete mich nicht darauf.
Aber über 90.
Über 90 Prozent hätten nicht keinen Erfolg gehabt.
Ich habe auch schon häufig gesehen, dass dann externe Lieferanten, Dienstleister eben genau ausgenommen werden und genau darüber gab es dann eben die Attacken. Also du hast einen Dienstleister, der unterstützt dich in Projekt XY, aber eben aus irgendeinem Grund erlässt man dem die Mehrfaktor-Authentifizierung und der Account bleibt offen. Ein Jahr später dann plötzlich irgendwo durch ein Phishing das Passwort weg oder das Passwort war von Anfang an schlecht und boom, dann hat's dich. Ich meine, was würdest du sagen, Michel? Gar nicht, oder? Also keine MFA. Ist so ein No-Go wie, ich weiß gar nicht, wie was. Ich habe gerade kein Beispiel.
Wie der normale User als Domain-Admin.
Sehr gut. Genau. Also, nee, ich bin immer vorsichtig, auch mit dem Wort fahrlässig, aber ich würde es schon als fahrlässig bezeichnen.
Ja. Passt.
Conditional Access und Intune. Für die, die nicht täglich in diesen Portalen rumschwirren, kannst du das in wenigen Worten oder wenigstens wenigen Sätzen erklären, Michel?
Auf jeden Fall, ja. Also Conditional Access, auf Deutsch bedingter Zugriff, regelt eigentlich, ob und wie eine Anmeldung Erfolg hat oder nicht. Also sprich, wenn jetzt ein User sich im Browser bei SharePoint anmeldet mit seinen Credentials und eine Conditional Access Policy oder eine bedingter Zugriff-Richtlinie hinterlegt ist, dass er MFA machen muss, dann muss er beim Zugriff auf SharePoint Online die MFA machen, sonst kann er nicht auf die Daten zugreifen. Und Intune ist das Management-Tool für die Devices, also für die Geräte. Das ist das sogenannte MDM.
Und dort Mobile Device Management, oder?
Genau, MDM. Genau.
Ja, genau. Ja.
Also muss da ein bisschen aufpassen.
Verwaltung von mobilen Geräten.
Genau, dass ich da nicht so viel in den Abkürzungen rumschwirre, aber ja. Und da im Intune, da kann man viele verschiedene Richtlinien und Konfigurationen definieren für Geräte, für die verwalteten Firmengeräte, also nicht für alle Geräte. Und da, ja, gibt es einen Zusammenhang.
Also beispielsweise, was ich installieren darf, was ich nicht installieren darf, ja, keine Ahnung, was alles. Genau, aber ich kann auch da ganz viel konfigurieren. Was würdest du sagen, sind in Bezug auf Conditional Access und Intune, was sind dann die größten Fehler und Probleme?
Ja, bei Conditional Access selber ist, wie vorher schon angeteasert, eigentlich der größte Fehler, dass sich da gewisse Accounts oder gewisse Personen ausnehmen, gezielt oder also absichtlich oder unabsichtlich. Ja, ich habe beides schon erlebt bei Audits. Und das ist natürlich dann ist kontraproduktiv und fahrlässig eigentlich. Und ich habe auch schon erlebt bei einem Kunden, dass dann genau über diese Person, die sich ausgenommen hat, dann der Tenant quasi übernommen werden konnte.
Bei einem Pentest.
Genau.
Übernommen, ja. Konntest du genau wegen sowas dann weiterkommen. Genau. Und das könnte der echte Angreifer auch.
Genau, ja. Bei Intune, da der Link zu Conditional Access, da gibt es eine Einstellung oder eine Möglichkeit mit Conditional Access, die sehr viele Unternehmen nicht realisieren oder nicht kennen. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches dabei. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr selten konfiguriert. Und zwar gibt es ja in Intune die sogenannten Compliance Policies. Und diese regeln gewisse Sicherheitseinstellungen, die ein Gerät erfüllen muss, damit es diese Compliance Policies erfüllt.
Also wie ein Türsteher, der sagt, Anzug musst du tragen und schwarze polierte Schuhe, dann kommst du rein.
Genau. Oder technisch gesagt, ja, BitLocker verschlüsselte Festplatte und...
Das wollte ich eigentlich sagen.
Genau. So. Und sonst werden diese Geräte als nicht konform oder non-compliant geflaggt im Intune. Was auch gut ist, das ist ja eine gewisse Art Kontrolle, die man dann hat. Was dann aber fehlt, ist der Link zu Conditional Access nachher. Also diese Firmen haben keine Conditional Access Regel oder bedingte Zugriffrichtlinie, die mit diesen Geräten umgeht, also die Geräte, die diese Anforderungen nicht erfüllen, dann entsprechend auch ausschließt aus dem Zugriff.
Also wie in der Türsteher sagt, Michel, du hast keinen Anzug, keine schwarz polierten Schuhe. Herzlich willkommen.
Ja,
etwa so. Oder so, stellt fest, du bist nicht compliant, aber komm rein.
Ja, genau.
Ja, okay. Komm, wir gehen, die Zeit, die läuft und läuft und läuft. Wir gehen weiter auf Fehler Nummer 3. Und da kommt jetzt auch etwas. Hast du das gesagt? Nee, Michel, nee. Oder private Geräte.
Ja, doch, das ist leider Realität. Wenn man das nicht gezielt einschränkt, können jegliche Member, also Accounts, die im Tenant registriert sind, können Geräte hinzufügen. Und das sind nicht nur Business-Geräte, sondern auch der Heimcomputer zum Beispiel.
Also ich habe das Recht, solange ich meinen Account habe bei GoSecurity, also bei uns jetzt nicht, ich habe es probiert, nee, ich weiß, dass es nicht geht bei uns, aber wenn das standardmäßig ist, kann ich einfach ein weiteres Gerät in die Domäne aufnehmen.
In den Tenant, genau.
Ja.
Genau. Und das ist halt ein großes Problem. Einerseits kann die IT dann über Intune das Gerät verwalten, also die Richtlinien werden zum Teil auch automatisiert dann ausgerollt auf das Heimgerät. Das wäre jetzt aus IT-Sicht nicht unbedingt schlimm, aber natürlich für den Privatnutzer auch nicht wirklich förderlich, wenn da plötzlich gewisse Hintergrundbilder geändert werden und sonstige Einschränkungen ziehen.
Aber auch aus Admin-Sicht, ich meine, das kann Lizenzprobleme verursachen. Beispielsweise, nur so.
Ja, genau.
Und es ist natürlich aus Security-Sicht auch nicht das, was ich will, dass private Geräte plötzlich bei mir drin sind. Ist ja auch was bei Corona, ich habe ja gestartet mit der Einleitung, bei Corona wurde ziemlich viel einfach mal so schnell gemacht. Und ich habe mal gelernt, als Unternehmer hast du das Recht, nicht compliant zu sein, dich nicht an gewisse Dinge zu halten. Du musst bereit sein, das Risiko zu tragen. Und so ähnlich würde ich das hier sagen, natürlich kannst du das machen. Aber das ist ein gewisses Risiko. Und wenn du das während Corona oder zu Beginn von Corona gemacht hast, weißt du, entweder arbeiten die jetzt mit ihrem privaten Computer oder gar nicht. Und ich könnte ein wenig Umsatz machen, wenn die arbeiten. Ich gehe nicht gerade morgen pleite, sondern vielleicht erst in einem halben Jahr. Wenn du dich dann dazu entscheidest, komm, jetzt mach einfach, ist das eine andere Ausgangslage, als wenn du heute sagst, jojo, passt schon. Aber ich habe gerade vor kurzem auch wieder einen Fall erlebt, da wird das gemacht. Von zu Hause aus mit privaten Geräten. Hey, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, Michel, aber aus meiner Sicht ein absolutes, das geht nicht. Das ist ein No-Go.
Ja, ein komplettes No-Go. Das,
danke.
Das größte Problem auch bei privaten Geräten ist standardmäßig, der Account, mit dem man sich da anmeldet, ist lokaler Administrator. Bedeutet, wenn jetzt da ein Angreifer, zum Beispiel mittels Phishing, das Gerät übernehmen kann, hat er automatisch direkt auch lokale Administratorenrechte auf diesem Gerät. Sprich, kann mit dem Gerät eigentlich machen, was es will.
Und wenn der dann eben auch in gewissen Gruppen automatisch drin ist und so. Ja, komm, wir haben da in diesem Thema noch einen zweiten Teil, private Geräte und dass das Teilen nicht eingeschränkt ist. Teilen ist ja eigentlich etwas Positives. Wir sollten ja als Menschen teilen, aber das ist nicht gemeint.
Nein, das ist da nicht gemeint. Bei diesem Teilen geht es um das Teilen auch von Dokumenten.
Das Teilen in SharePoint beispielsweise. Also
genau.
Der Anwender erlebt es dann als OneDrive.
Genau.
Meist.
Und da ist standardmäßig, wenn nicht anders eingestellt, das Setting so, dass jeder, also auch Anonyme, mit dem Link, den man shared, der übrigens auch nicht abläuft, dass die Datei öffnen kann, die Datei bearbeiten kann und die Datei auch weiter teilen kann.
Das heißt, will kurz ein Dokument mit jemandem teilen außerhalb meiner Firma und sage, hey, komm, rechte Maustaste und kann sagen, teilen und dann passiert das.
Genau.
Sehen wir auch häufig, dass das dann wirklich verwendet wird, dass es da viele, viele Leichen hat, richtig?
Richtig, ja. Das ist auch ein Teil unseres spezialisierten SharePoint-Teils beim Admin, den wir entwickelt haben, dass wir genau solche Dinge erkennen können.
Kennst du Radmira Radman?
Ja.
Nein. Okay, jetzt hast du mich überrascht. Ich dachte, du sagst nein. Ich kenne sie auch nicht. Ist ein fiktiver Name, aber gibt sowohl den Vornamen Radmira und den Nachnamen Radman gibt es tatsächlich auch. Es gibt sogar, habe ich gelernt, einen, jetzt wollte ich sagen norwegisch, nee, nicht norwegisch, sondern niederländischen Nachnamen Admiral mit zwei A geschrieben, wusste ich nicht. Michel, was ist das Problem bei diesen Namen? Wir kommen zum Fehler Nummer 4.
Ja, die ganz aufmerksamen Zuhörer haben vielleicht schon den verknüpfenden Faktor erkannt.
Also komm, noch mal ganz kurz, hört noch mal zu. Radmira, Radman. 2, 3. Okay, Michel, was ist das Problem?
Ja, all diese Namen haben das Kürzel ADM, entweder am Anfang oder irgendwo im Namen. Und oft wird bei M365-Konfigurationen mit sogenannten dynamischen Gruppen gearbeitet. Diese werden benutzt, um gewisse User in spezielle Gruppen zu verschieben.
Oder automatisch. Zu packen.
Automatisch, genau. Ja. Um den Aufwand für die IT zu minimieren. Was ja per se für mich als IT-Leiter zum Beispiel auch sehr etwas Cooles ist. Oder? Das ist gut, weniger arbeiten, mehr Freizeit. Und das Problem hier ist, was ich jetzt gerade letztens mal bei einem Cloud ID gesehen habe, ist eine dynamische Gruppe. Die hat Regex, also Regular Expression Matching auf ADM. Also jeder Name, wo ADM drin vorkommt, wurde automatisch in die Gruppe der globalen Administratorin geschickt.
Radmira Radman.
Genau.
Ist Doppeladministratorin in dem Moment. Wenn sie das wirklich ist, ist ja gut, aber eigentlich wäre es zum Beispiel für den ADM underscore Müller oder so gedacht.
Genau.
Ja. Okay, also seid vorsichtig mit solchen dynamischen Gruppen. Auch eine potenziell doofe Konstellation, die es da geben kann. Ja, und damit sind wir aber schon bei Thema Nummer 5, E-Mail-Sicherheit. Wir kommen nochmal zum Exchange.
Genau.
Exchange Online. Genau.
Exchange genommen. Online. Da haben wir auch schon sehr viele sehr abenteuerliche Konfigurationen erlebt. Bei sehr vielen verschiedenen Audits eigentlich immer dasselbe. Und zwar, solange eigentlich die beiden Firmen, sage ich jetzt mal, oder die Tenants der Firmen auf dem gleichen, im gleichen Rechenzentrum von Microsoft sind, ist grundsätzlich der E-Mail-Versand von intern nach intern, also sprich von, wenn ich jetzt bei der Firma NextIT ein Audit mache.
Sagen wir mal Firma A und Firma B.
Genau.
Die haben nichts zusammen zu tun. Nichts.
Ja.
Sie sind nur zufälligerweise, also beide haben einen Microsoft 365 Tenant.
Genau.
Und zufälligerweise läuft der im selben Rechenzentrum.
Genau, ja.
Okay, Firma A, Firma B, zufälligerweise im gleichen Rechenzentrum. Jetzt kann was genau passieren?
Mitarbeiter von Firma A erstellt eine E-Mail mit Absender Info Firma B an zum Beispiel CEO von Firma B, ohne sich zu authentifizieren am Mailserver. Also speziell zu authentifizieren am Mailserver.
Als ich das erste Mal gehört habe, Michel, dachte ich, was haben die sich gedacht? Aber ich glaube, es ist einfach irgendwo, ich weiß auch nicht. Weiß nicht, was es ist. Aber auf jeden Fall, es ist wirklich so, es geht. Und was wolltest du jetzt eigentlich noch dazu sagen?
Das Schlimmste ist, die E-Mails kommen, wenn nicht spezielle E-Mail-Sicherheitspolicies umgesetzt werden, auch an, in den Posteingang. Also ohne, dass die irgendwie geblockt werden. Und das hat den Hintergrund, dass in den E-Mail-Sicherheitseinstellungen, also sprich genau in der Anti-Spam oder Anti-Phishing-Policy, eine von beiden.
Ihr findet's.
Ja, kann man den SPF-Hard-Fail, also sprich, das erkläre ich dann gleich noch, was SPF bedeutet, kann man den SPF-Hard-Fail konfigurieren oder nicht. SPF ist das ein Framework?
Sender Policy Framework.
Genau.
Haben wir schon, ich bin ganz sicher, wir haben schon einen Podcast dazu gemacht. Also hört euch den gerne auch an, dann wisst ihr genau, was es ist.
Der regelt eigentlich, also der schaut sich die Mail an und der sagt, ja, der Absender darf eine Mail im Namen von Firma B senden oder nicht. Und wenn der SPF Hardfail nicht konfiguriert ist, dann prüft er das zwar und er sagt, ja, das darf er nicht. Also wieder Türsteher-Problematik, aber kann trotzdem rein. Und wenn es konfiguriert ist, dann wird es abgelehnt. Und das ist etwas, das standardmäßig nicht aktiv ist und das wir wirklich bei ja, 80% sicher der Audit so sehen. Ja.
Und klar ist die Chance, dass jetzt Firma A Firma B schaden möchte und die sind beide im gleichen Tenant, ist jetzt nicht riesig, das gebe ich ja zu. Dennoch die Gefahr besteht und wir sehen es manchmal auch sonst, dass eben das nicht sauber eingerichtet wird, dass jedermann das kann und dann wird es natürlich brandgefährlich. Wenn jeder dir eine E-Mail zustellen kann, die vermeintlich von intern kommt und eben die Absender-E-Mail-Adresse perfekt stimmt, du siehst keinen weil es gibt keinen Fehler darin, dann wird es echt brandgefährlich.
Ja, da vielleicht noch ein kleiner Einschub, was mir gerade nicht eingefallen ist. Es gibt auch noch die Einstellung, dass man ganze einzelne User, also einzelne E-Mail-Adressen oder sogar ganze Domänen whitelisten kann im Exchange Online. Bedeutet, wenn eine Mail dann von dieser Domäne kommt, werden keine Anti-Spam-Regeln, keine Anti-Phishing-Regeln, keine
Antivirus vermutlich,
Safe Attachment, ja, Regeln angewendet und die Mail wird direkt zugestellt, also Direct Delivery in die Inbox. Und was wir wirklich oft sehen, ist, dass die ganze Kundendomäne selbst, also die Domäne des Kunden, ist da gewhitelistet. Kann man sich ja dann selber denken, was die Folge ist daraus.
Ja, ich sehe, ich denke, für alle die jetzt nicht allzu tief in dem Thema drin sind, war das ziemlich anstrengend zum Zuhören. Es ist viele technische Details, aber genau darum geht es halt hier. Es ist wirklich komplex. Man muss sich wirklich damit auseinandersetzen, weil sonst wird es schwierig. Dann passieren einfach zu viele Fehler. Kann man das so sagen, Michel?
Das ist perfekt formuliert.
Schreib dir das auf die Festplatte.
Microsoft 365 darf nicht in der Standardkonfiguration belassen werden. Security Scores, ja, die sind ein Hilfsmittel, aber verlass dich nicht nur darauf. Mach unbedingt auch mal ein Audit auf deine M365-Umgebung. Vielen Dank, das war es wieder mit Angriffslustig. Vielen Dank auch Michel, dass du dabei warst, mich unterstützt hast, weil du hast tausendmal mehr Fachwissen in diesem Bereich als ich. Dankeschön. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch gerne unseren Kanal. Gib uns auch gerne Feedbacks. Wir sind froh darum. Auch Themenvorschläge nehmen wir gerne auf. Und dann sage ich nur noch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.